Also die Ärzte haben damals gesagt zu meinen Eltern, ihre Tochter ist zu schwer zum Sterben, aber zu leicht zum Leben. Und das hat viel mit mir gemacht. Das Gespräch hätte ich nie mithören sollen. Vertrauen ist eine Entscheidung. Egal, was du im Leben erlebt hast, egal, was dir Menschen zugeführt haben, du hast die Macht und die Entscheidung, anderen Menschen Vertrauen zu schenken. Und du musst es nicht tun. Es ist deine Entscheidung. Aber wenn du es tust, wirst du Herzen für dich gewinnen. Und du wirst Menschen in dein Leben einladen, die all die Wunden heilen, die andere hinterlassen haben.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Vielleicht ist das wirklich der wichtigste Begriff unserer Zeit. Vertrauen. Hält alles zusammen, Beziehungen, Freundschaften, Teams, eine ganze Gesellschaft. Aber Vertrauen ist nicht selbstverständlich. Nicht in die Politik, nicht in Institutionen und manchmal nicht einmal in Menschen, die uns nahestehen. Was passiert mit uns, wenn Vertrauen bricht? Beispielsweise durch einen Missbrauch. Mein heutiger Gast weiß, wovon sie spricht. Ein Missbrauch und die anschließende Magersucht hätten sie fast ihr Leben gekostet. Heute ist Eva Schulte Austum Deutschlands bekannteste Vertrauensforscherin. Sie ist um die ganze Welt gereist, um Vertrauen zu erforschen. Nicht nur theoretisch, sondern sie hat auch eine zutiefst persönliche Geschichte dazu. Herzlich willkommen, Eva Schulte Austum.
Vielen Dank.
Führt man ein vertrauliches Gespräch eigentlich besser in Du- denn Sie-Form?
Du hilft tatsächlich, denn die vertrauensstärksten Länder der Erde haben teilweise die Möglichkeit zu siezen, tun es aber nicht. Mit Ausnahme von Königsfamilien.
Sind wir beide nicht, ne? Glaub, leider.
Ich nicht.
Nee, ich auch nicht. Dann Eva, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Die vertrauensvollsten Länder der Welt, die hast du bereist.
Genau.
Woher wusstest du denn überhaupt, dass das die vertrauensvollsten sind?
Aus der Forschung. Es gibt jedes Jahr den World Value Survey, also die sogenannte größte weltweite Wertestudie. Mhm. Und in der wird unter anderem als ein Aspekt auch Vertrauen, also zwischenmenschliches Vertrauen erforscht. Und demnach kann man eigentlich ganz gut sehen, auch über die Jahre hinweg, welche Länder sich über eine längere Zeit auf den Top-Plätzen tummeln. Das sind zum Beispiel Vietnam, Kanada, die USA, aber nur vor 2016, vor Trump.
Okay.
Und insbesondere immer die Skandinavier, also Schweden, Dänemark und Norwegen.
Überall sind die oben dabei, ne?
Ja, also der Grund, dass die Skandinavier so glücklich sind, ist tatsächlich, wenn man es sich ganz genau anguckt, also mit der Lupe, ist es das hohe zwischenmenschliche Vertrauen. Denn wir alle sind soziale Wesen und wir brauchen andere Menschen, um glücklich zu sein, um uns verbunden zu fühlen.
Und wir, also um mit dem Downer anzufangen, wir spielen nicht Champions League, ne?
Wir spielen leider nicht Champions League im Vertrauensgame, sondern eher Kreisklasse. Aber, und das ist das Gute, wir können das ändern. Man kann es lernen, man kann es trainieren, wie beim Fußball auch. Und dann bin ich sehr sicher, wenn wir alle ein bisschen aufmerksamer sind, wie wir mit anderen umgehen, dann spielen wir vielleicht nicht direkt Champions League, aber zumindest erst zweite und dann erste Bundesliga.
Und genau darüber wollen wir sprechen. Du hast nämlich ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. Vertrauen kann jeder, das Rezeptbuch für ein erfülltes Leben. Ich habe vorhin einfach so daher behauptet, dass das Vertrauen immer mehr abnimmt in der heutigen Zeit. Ist das überhaupt wahr?
Die Frage ist, welches Vertrauen? Wir unterscheiden in der Forschung drei unterschiedliche Arten von Vertrauen. Das Selbstvertrauen, also das Vertrauen in uns selbst, dass wir in der Lage sind, egal was da kommt, mit einer Situation umzugehen. Dann gibt es das zwischenmenschliche Vertrauen oder auch Fremdvertrauen genannt. Das ist das Vertrauen in andere Menschen. Das können Menschen aus der Familie sein, aus dem Bekanntenkreis, aber auch Menschen, die wir noch gar nicht kennen. Und dann unterscheiden wir noch in das Gottvertrauen oder in das Vertrauen ins Leben. Mhm. Und ich habe mich für meine Forschung speziell auf das zwischenmenschliche Vertrauen beschränkt. Und da eben auch sehen können in den letzten Jahren, dass das tatsächlich international nachgelassen hat.
Aber woran liegt das?
Es gibt verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Ich glaube, der wichtigste Faktor, den wir aktuell erleben, ist die Präsenz von schlechten Nachrichten. Denn, und das vergessen viele von uns, eine schlechte Nachricht braucht 5 gute Nachrichten der gleichen Intensität, um ausgeglichen zu werden. Und das sorgt dann dafür, dass die schlechten Nachrichten, so tickt ja unser Gehirn, ohnehin schon präsenter sind. Und je unsicherer wir uns fühlen, je mehr Leid und Krieg und all das, was wir gerade so in der Weltgeschichte beobachten, passiert, desto eher sehen wir uns nach Sicherheit. Und wir versuchen dann, Sicherheit herzustellen, wo es keine gibt, weil niemand weiß, wie die Zukunft aussieht. Mhm. Wir geben uns aber Mühe und je nachdem, wie man als Mensch aufgewachsen ist, also wie man sozialisiert wurde, glaubt der eine oder andere vielleicht sogar, Mensch, Misstrauen schützt mich vor schlechten Erfahrungen. Und das ist ein ganz großer Mythos. Mhm. Die Forschung zeigt, Misstrauen schützt uns nicht vor schlechten Erfahrungen. Misstrauen macht schlechte Erfahrungen gerade erst wahrscheinlich. Die Psychologen sprechen an dieser Stelle vom sogenannten Golem-Effekt, die negative Form der selbsterfüllenden Prophezeiung. Mhm. Und das lässt sich ganz leicht auch selbst überprüfen. Wenn dir jemand misstrauisch begegnet und du spürst das, wie hoch ist dann deine Motivation, dich irgendwie besonders anzustrengen, die Extrameile zu gehen? Mhm. Macht ja kaum jemand. Es sei denn, man hat eine ganz starke intrinsische Motivation. Und damit erzeugen wir mit starkem Misstrauen über kurz oder lang tatsächlich das Verhalten bei anderen, was wir eigentlich vermeiden wollen.
Ich habe gelesen, dass Menschen mit Misstrauen auch schneller sterben. Ist das so?
Stimmt. Frauen nicht ganz so schnell wie Männer. Also Menschen, die sehr misstrauisch sind, da gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Männer sterben etwa 1,9 Jahre eher, Frauen nur 1,3. Aber ich finde, 1,3 Jahre, das sind
ja, das ist ja richtig was.
Fast 600 Tage. Da darf man sich mal überlegen, ob man das mit dem Vertrauen nicht vielleicht doch ein bisschen ernster nimmt.
Wir haben schon gesagt, Vertrauen ist die Basis einer jeden Beziehung, auch übrigens im beruflichen Umfeld, absolute Basis für wirtschaftlichen Erfolg. Vertrauen beispielsweise in eine Chefetage. Was ist, wenn dieses Vertrauen mal weg ist? Also wenn Vertrauen auch missbraucht worden ist, ist das dann für immer weg?
Nein, Gott sei Dank nicht. Wir können Vertrauen relativ schnell wieder aufbauen, wenn wir ein paar Dinge beachten. So, Vertrauen zerbricht auch in der Regel nicht durch ein Ereignis. Also es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich sind es eigentlich viele kleine Tropfen, die irgendwann ein Fass zum Überlaufen bringen. Und dann hat man das Gefühl in dem Moment, Mensch, der Person kann ich gar nicht mehr vertrauen. Wenn man aber genau hinguckt in die Historie, also so rückblickend in die gemeinsame Vergangenheit, dann fallen einem häufig dann viele kleine Ereignisse auf, wo man eigentlich schon so misstrauisch war, wo man dachte, hier stimmt was nicht. Und wenn Menschen Vertrauen verlieren, dann tun sie das ganz häufig gar nicht aus Absicht. Also manchmal sind wir respektlos, ohne es sein zu wollen. Mhm. Manchmal sind wir so gestresst und so in unserem Tunnel, dass wir links und rechts gar nicht gucken. Und wir können in der Forschung auch sehen, dass, also Empathie ist ein ganz wesentlicher Vertrauensfaktor, dass uns in andere hinein denken, dass uns in andere hinein fühlen und das Thema praktische Hilfe, also jemandem eine Tasche zu tragen, die Tür aufzuhalten, einen Kaffee mitzubringen. Und wir können in der Forschung sehen, dass wenn Menschen enorm unter Stress stehen und das nicht nur auf kurze Zeit, sondern dauerhaft, sinkt das Empathievermögen enorm. So, jetzt gibt es auch da einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Bei Männern in der Extremsituation kann es dazu führen, dass sie null Empathie an den Tag legen.
Komm, null ist aber wenig.
Nicht, weil die nicht wollen, sondern weil der männliche Organismus da ein bisschen anders tickt. Das hat damit zu tun, wie wir evolutionär aufgewachsen sind und dass Männer ja vor Hunderttausenden von Jahren für das Erlegen von Essen und für den Schutz der Familie zuständig waren. Da war Empathie, also Mitleid mit einer Person vom anderen Stamm, die einen gerade bedroht, fehl am Platz. Mhm. Bei Frauen ist es so, die können auch unter hohem Stress Empathie an den Tag legen. Da sind die Auswirkungen nicht ganz so stark und sie können sogar zur Höchstleistung auflaufen. Dafür braucht es aber ein Gegenüber, das einem besonders am Herzen liegt. Also das funktioniert nicht mit allen.
Du hast in deinem Buch drei, ich sag mal, wesentliche Faktoren beschrieben, die sozusagen der Nährboden für Vertrauen sind. Welche sind das?
Das ist Verschwiegenheit, also Dinge für sich zu behalten. Nicht zu verwechseln mit Menschen, die wortkarg sind. Mhm. Eine Verschwiegenheit heißt immer, es ist eine gewisse Anstrengung. Ja, Dinge, die ich vielleicht sonst gerne schnell vertratschen würde, um eine gute Geschichte zu erzählen, behalte ich aktiv für mich, weil ich weiß, dass es jemand anderen verletzen oder brüskieren könnte. Mhm. Es ist Ehrlichkeit. Ich habe international über 350 Menschen befragt, was ist die eine Eigenschaft, die Menschen besitzen müssen, damit sie denen vertrauen? Und sie durften alle nur eine Antwort nennen. Und mit 76% war es tatsächlich Ehrlichkeit.
Aber was heißt denn Ehrlichkeit an der Stelle? Also ja, also jetzt auch gerade in dem beruflichen Umfeld, bist du dann schon unehrlich, wenn man eben nicht alles erzählt beispielsweise?
Du bist ein Fuchs. Die allermeisten Menschen würden von sich sagen, ich bin ehrlich. Und wenn man dann genau hinguckt, stellt man fest, oh, so ganz genau nehmen sie es mit der Ehrlichkeit nicht. Und ich möchte jetzt auch unseren Hörern und Hörerinnen gar nicht unterstellen, dass sie nicht ehrlich sind. Ich würde gerne einfach 4 Fallen für Ehrlichkeit zur Verfügung stellen, anhand derer jeder selbst überprüfen kann, bin ich wirklich mal so ehrlich, wie ich denke.
Jetzt kommt's.
Falle Nummer 1 ist das Lügen. Das kennt ja jeder von uns, ne? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er noch die Wahrheit spricht. Und dahinter steckt natürlich vor allem, wenn ich schon in kleinen Dingen im Alltag unehrlich bin, also lüge, eine Geschichte erzähle, die sich so nie zugetragen hat, dann vertrauen wir Menschen natürlich auch nicht, wenn es drauf ankommt. Klar. Weil die sich immer auch die Frage stellen, wie viel von dem, was sie oder er gerade erzählt hat, ist denn wirklich wahr? Das Zweite, und das wird gerne mit dem Lügen verwechselt, ist das Täuschen. Ja? Wer täuscht, lügt nicht. Wer täuscht, erzählt eine Geschichte, die sich eigentlich so zugetragen hat. Er lässt nur wesentliche kleine Aspekte weg, damit die Gesamtgeschichte anders
einfach ein bisschen
wird.
Besser. Ja, okay.
Also, ganz kurzes Beispiel. Stell dir vor, ich komme heute rein und sage, ach Volker, weißt du, ich habe ja heute 5 Kilo abgenommen. Also ich habe 5 Kilo abgenommen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und du würdest denken, Mensch, ist mir gar nicht aufgefallen. Dann könnte es auch daran liegen, dass ich vielleicht einen ganz kleinen Teil vergessen habe zu erzählen. Von den 5 Kilo habe ich 4 auch schon wieder auf den Rippen.
Okay.
So. Also da sehen wir, dass so eine kleine Veränderung in der Story eine ganz andere Wirkung hat. Und auch Menschen, die Dinge künstlich hochdramatisieren. Ja, wir kennen ja so Drama-Queens oder die, wenn sie Fehler machen, die selber versuchen herunterzuspielen. Auch das ist Unehrlichkeit und auch all das sorgt dafür, dass Menschen uns eben weniger Vertrauen schenken.
Das heißt, wenn ich dann mehrfach nachfrage bei dir, also jetzt nochmal im privaten oder auch im beruflichen Bereich, um das zu kontrollieren. Also ist Kontrolle quasi das Gegenteil von Vertrauen?
Tatsächlich ja. Also ganz viele Menschen glauben ja, das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen. Das stimmt nicht. Das Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle. Und es geht auch hier nicht um ein Entweder-Oder. Auch wenn wir Deutschen das sehr gerne so sehr, ich sag mal, linear denken, sondern es geht immer um ein Sowohl als auch. Wie viel Vertrauen und wie viel Kontrolle ist in dieser Situation angemessen? Ich gebe dir gerne ein Beispiel. Ein Mitarbeiter, der ganz frisch im Unternehmen ist. Der wird sich noch nicht mit allem auskennen. Und dann ist es durchaus günstig, wenn ein Kollege, eine Kollegin oder eine Führungskraft ab und zu mal durch die Tür schaut oder vielleicht einfach am Schreibtisch steht und sagt, sag mal, kommst du klar? Brauchst du noch irgendwas? Man könnte jetzt sagen, das ist eine Form von Kontrolle. Es ist aber eine Form von unterstützender Kontrolle. Das heißt, die hat eine wohlwollende Haltung. Anders ist es, wenn wir Kontrolle erleben, die wir als Sanktion empfinden. Also wenn jede E-Mail, die wir schreiben, nochmal bei jemandem über den Tisch geht oder bevor wir eine Präsentation an einen Kunden schicken dürfen, muss der Chef nochmal absegnen. Das fühlt sich für keinen gut an. Ganz nebenbei kostet es Zeit, Energie, Nerven und Unternehmen jedes Jahr eine Menge Geld.
Ja, absolut. Und andere machen das ganz offensichtlich besser. Gibt es Dinge, die wir von anderen Kulturen lernen können?
Ja. Und da sind wir eigentlich schon beim dritten Vertrauensfaktor. Das ist das Thema Respekt. Also Respekt auf den Punkt heißt, ich vertraue dir, wenn du respektvoll bist, wenn du meine Grenzen kennst und akzeptierst und wenn du deine Grenzen kennst und respektierst, wenn du allen Menschen auf Augenhöhe und wertschätzend begegnest, gerade denen, die nichts für dich tun können. Ja, und das sehen wir im Unternehmen immer ganz stark, wie wird mit Menschen umgegangen, die beispielsweise sich um das Sauberhalten der Räumlichkeiten kümmern. Ja, oder wenn Unternehmen ein Betriebsrestaurant oder eine Kantine haben, wie wird da mit den Menschen umgegangen, die im Service arbeiten? Das sagt für mich, wenn ich mit Unternehmen arbeite, immer viel mehr über die Kultur eines Unternehmens aus, als eine Hochglanzbroschüre oder ein schickes Plakat, was in der Chefetage meist neben der Herrentoilette hängt. Also bei Respekt geht es wirklich darum, einander auf Augenhöhe zu begegnen. Und die Schweden sind absolute Respektsweltmeister. Und die haben ein Gesetz, was dafür sorgt, dass die Menschen respektvoll miteinander umgehen. Allerdings ist das kein Gesetz im rechtlichen Sinne, sondern eher eine soziale Norm. Und das Gesetz heißt Jantelov, also Jante-Gesetz. Das besagt, niemand ist besser, niemand ist schlechter, wir sind alle gleich. Deswegen, und das ist wirklich, wirklich eindrücklich, ist das größte Kompliment, das du einem Schweden machen kannst, ihm zu sagen, du bist ein totaler Durchschnittstyp.
Echt?
Ja. Und das drückt so sehr die schwedische Kultur aus und dieses Bedürfnis, einander auf Augenhöhe zu begegnen. Dort gibt es keine akademischen Titel wie Doktor oder Professor auf Türschildern oder in der E-Mail-Signatur oder auf der Visitenkarte. Mhm. Mit einer Ausnahme. Wenn die Schweden ins deutsche oder österreichische Ausland fahren, dann haben sie natürlich auf der Visitenkarte.
Ja, dann ist doch Dr. Svetlason.
Ja, dann haben sie die Titel drauf, weil sie wissen, dass es den Deutschen wichtig ist.
Das ist ja wirklich eigentlich bescheuert, ne? Wenn uns im beruflichen Alltag Vertrauen nicht entgegengebracht wird, ist das natürlich doof und ärgerlich. Wenn das im Privaten passiert, dann ist das unglaublich verletzend. Warum trifft uns das um ein so Vielfaches mehr?
Weil er auch immer etwas über uns aussagt. Und ich glaube, das übersehen viele. Wenn Vertrauen verloren geht, hat es immer mit Enttäuschung zu tun. Und Enttäuschung sind Wahrheiten mit Verspätung. Nochmal, Enttäuschung sind Wahrheiten mit Verspätung. Sie nehmen uns ein Stück der Täuschung und bringen uns der Wahrheit ein Stück näher. Und wenn wir enttäuscht werden, hat das auch immer damit zu tun, dass wir uns in unserem Gegenüber getäuscht haben. Und das tut manchmal genauso weh, wie das, was unser Gegenüber getan hat. Also wenn wir belogen werden, wenn wir betrogen werden, wenn wir in einer Beziehung merken, dass jemand sich eine Außenbeziehung sucht, neudeutsch auch fremdgehen, dann sagt es ja auch ein Stück weit immer etwas über beide in der Beziehung aus. Und dann ist es immer viel leichter zu sagen, er oder sie ist der Schuldige, die Schuldige. Aber wenn wir es genau nehmen, ist, wenn sich jemand eine Außenbeziehung sucht, auch immer eine Aussage darüber, dass in der Beziehung irgendwas noch nicht stimmt.
Den Satz, den du ja in unzähligen Talkshows, in Vorträgen, in deinem Buch immer wieder nennst, ist: Vertrauen kann jeder, Vertrauen kann man lernen. Und wie ich finde, deine persönliche Geschichte ist das allerbeste Beispiel dafür, dass man Vertrauen wirklich wieder erlernen kann. Du hast als junges Mädchen einen Missbrauch erlebt, du warst magersüchtig danach und hast aber den Weg wieder zurückgeschafft ins Leben. Du bist heute eine spektakulär gute Rednerin, eine selbstbewusste Frau mit einer tollen Ausstrahlung. Wie hast du das geschafft?
Wenn ich das so höre, muss ich immer noch schmunzeln und denke so, ach krass, das habe wirklich ich gemacht. Wie habe ich das gemacht? Ich glaube, das, was mich mit 15 Jahren, da gab es eine Situation, da hing mein Leben wirklich am seidenen Faden. Das, was mich gerettet hat, war jetzt erst recht. Weil ich ein Gespräch mitbekommen habe, wo für Menschen in meinem nächsten Umfeld klar war, ich werde es nicht schaffen. Und
also werde es nicht schaffen, rein körperlich nicht schaffen?
Richtig, genau.
Du warst so doll abgemagert. Ich glaube, du hattest nur noch 28 Kilo, glaube ich.
Ja, also die Ärzte haben damals gesagt zu meinen Eltern, ihre Tochter ist zu schwer zum Sterben, aber zu leicht zum Leben. Und das hat viel mit mir gemacht. Das Gespräch hätte ich nie mithören sollen. Und ich erinnere mich gut an einen Tag, als ich morgens aus dem Bett aufstehen wollte und das nicht konnte, weil die Beine einfach unter mir nachgaben. So als wären die eingeschlafen, als würden die nicht zu meinem Körper gehören. Und ich bin dann am Boden zusammengesackt und habe geheult und dachte, ey, warum kriegen alle bitte ihr Leben auf die Reihe, nur ich nicht? Und mit 15 spricht man ja auch nicht so über das, was wirklich in einem vorgeht. Mhm. Und ich dachte wirklich, ich bin die Einzige, die gerade lost ist. Viel später habe ich begriffen, dass wir uns, glaube ich, in dem Alter alle lost gefühlt haben. Nur bei den einen sah man es mehr als bei den anderen. Und bei mir war es einfach durch den Körper sichtbar. Und ich habe dann mir in den Kopf gesetzt, ich will herausfinden, was mir fehlt, weil damals hatte ich keinen blassen Schimmer, was eigentlich mit mir los ist und warum es mir so geht, wie es mir geht. Ich wusste und ich hatte zu jeder Zeit die Missbrauchsgeschichte präsent, aber ich habe nicht gedacht, und damals gab es einfach auch kein Internet, wo man mal eben hätte googeln können, wie macht man das, oder KI-Fragen. Ich dachte, es liegt an mir, ich bin schuld.
Und ein klassisches Phänomen, immer wieder leider.
Ja. Und dann habe ich angefangen, wirklich so absolut basic, und dachte, okay, wenn ich was lernen will, dann frage ich am besten Menschen, die es schon können. Und wo finde ich die? Und dann dachte ich, naja, in der Bücherei. Also es gibt ja bestimmt Menschen, die zum Thema Vertrauen schon mal was geschrieben haben. Mhm. Und so bin ich dann in die Bücherei, und das war so ein ganz alter Computer, die noch so wirklich 10 Minuten gebraucht haben, bis sie ansprangen. Und dann konnte man in so eine Maske Worte eingeben und dann spuckte das System so nach, keine Ahnung, 30 Sekunden irgendwie 5 Bücher aus, in denen das Wort vorkommt. Und so bin ich dann damals wirklich auf die Reise gegangen und habe viele Nachmittage in der Bücherei verbracht, 10 Pfennigstücke in den Kopierer geschmissen, um diese Seiten zu kopieren und alle abzuheften. Und habe über die Zeit immer mehr darüber gelesen. Und je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr Fragen hatte ich. Ich habe viele kleine Aspekte mitgenommen, die mir geholfen haben. Also ich wusste plötzlich, okay, es ist Vertrauen, aber welches Vertrauen denn genau? Okay, offensichtlich ist das bei mir auf allen drei Ebenen. Das ist das Vertrauen in mich selbst, also dass ich quasi aufgrund meiner Geschichte Einfluss habe auf das, was mir passiert und mit Herausforderungen umgehen kann. Es ist aber auch das Vertrauen in andere Menschen, weil außerhalb der Familie, aber sehr, sehr nahestehend, mir einfach Menschen über Jahre körperliche und sexuelle Gewalt angetan haben und damit auch Vertrauen ins Leben, was fehlte, weil ich so dachte, ey, wenn das Leben ist, das will ich nicht. So, wenn das der Anfang ist, dann können wir den Rest auch lassen. Und ich hatte eine ganz großartige Freundin, Freundin von Tante und Onkel, die Psychotherapeutin war und die hat sich mal mit mir unterhalten. Und aus dem Gespräch, das war so der Anfang, dass ich dachte, okay, es könnte das Thema Vertrauen sein. Mhm. So, aber was ist Vertrauen eigentlich und wie entsteht das und kann man das wiederfinden oder geht das für immer verloren? Und was ich gelernt habe, war mit 15, 16, 17, 18, ich hatte das Gefühl, ich bin der größte Angsthase unter der Sonne. Ich hatte vor allem und vor jedem Angst.
Dabei, du warst toll in der Schule, glaube ich. Du warst richtig gute Schülerin.
Ja.
Und
Angst kann ein guter Antreiber sein.
Ach, das war so der.
Ja, also ich hatte wirklich viel Angst zu scheitern, gebe ich heute zu. Und meine Eltern haben aus Sorge mir einen Satz mitgegeben, der mich sehr, sehr lange geprägt hat. Und der Satz war, der ist dann zu einem Glaubenssatz geworden: Du bist nicht belastbar. Und ich wollte so sehr allen Menschen beweisen, dass ich belastbar bin, dass ich wirklich, wenn ich heute zurückblicke, denke ich manchmal, in welch körperliche Verfassung ich Bestnoten geschrieben habe, sportliche Wettkämpfe gemeistert habe, plus all das, was dann irgendwie auch noch danach kam. Und wenn ich zurückblicke, denke ich, ich glaube, ich hatte zum einen sehr, sehr starken Überlebenswillen und das. Und ich hatte diesen, es gibt so einen roten Knopf bei mir. Wenn jemand mir sagt, es geht nicht, springt er an und sagt, jetzt erst recht. Jetzt wollen wir doch mal gucken. So, und vielleicht haben mir Menschen aus meinem Umfeld mit 15, als sie dachten, ich krieg's nicht mit und sagten, sie wird's nicht schaffen, vielleicht haben sie mir damit den größten Gefallen getan und mir ein bisschen geholfen, mich selbst zu retten.
Gerade in dieser Zeit, als du als junges Mädel mit 13, 14, 15 diese Erfahrung gemacht hast, diese schlimme, hast du natürlich auch Vertrauen verloren, ja, in dein direktes Umfeld, könnte ich mir vorstellen, weil na, Urvertrauen, familiäres Vertrauen, all das, hast du jemals diesen Punkt gehabt, dass man sagt, ja Mensch, nicht mal meine Eltern konnten mich davor beschützen, gab es den Moment?
Vor was beschützen?
Vor dem Missbrauch beispielsweise. Wenn du sagst, das war ein nahestehender Mann, jetzt kein Familienmitglied, aber doch was, was dich ja dann auch letzten Endes zu allen weiteren Punkten bis hin zur Magersucht ja auch wahrscheinlich geführt hat.
Im Buch schreibe ich, dass es eine Situation ist mit 13, weil das das Maximum war, was ich mich getraut habe, damals zu teilen. Ich bin, das ist ja auch schon ein bisschen her. Ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat. Das war auf jeden Fall im Kindergartenalter und mit 13 war es das letzte Mal. Da habe ich dann den Mut gehabt, mich zu wehren und mich mit Händen und Füßen dagegen zu sträuben, nochmal Zeit bei dieser Familie zu verbringen, bei der ich sehr häufig geparkt wurde. Meine Eltern haben beide viel gearbeitet. Und erst viel später, als ich mich mit dem Thema Trauma und Traumatherapie beschäftigt habe, habe ich verstanden, dass so im Alter von 12, 13 sind Menschen, also Kinder, das erste Mal in der Lage, sich selbst unabhängig von Familie zu denken. Hm. Also das müsste ungefähr das Alter gewesen sein, wo auch bei mir klar war, der Selbstschutz ist jetzt wichtiger als die Verbindung zu Menschen, die mir dann verloren geht. Und ich habe das finde ich, muss ich fairerweise sagen, auch erst mit Ende 20 meiner Familie davon erzählt. Es ist nicht so, dass ich nicht schon mal probiert hätte, aber da war kein Raum dafür. Und ich habe das sehr spät gemacht, weil ich erst da so weit mit mir im Reinen war und das Gefühl hatte, ich habe innerlich so gut geheilt, dass ich, egal was mir da entgegenschlägt, weil das nie ein einfaches Thema ist, dass ich in der Lage sein werde, damit umzugehen.
Und auch erst dann hast du das natürlich auch öffentlich erzählt. Das ist jetzt auch der Punkt, warum du diese Geschichte auch immer wieder erzählst, weil sie natürlich diese Botschaft, die du einfach in dir trägst, die du ausstrahlst und die du auch mit all dieser Motivation ehrlicherweise nach außen bringst, dieses Vertrauen ist eine Entscheidung. Ich kann das trainieren. Also ich kann das erlernen wieder. Selbst wenn man, wie du, vom Leben nur Misstrauen an der Stelle erfahren hat, in dieser Zeit vor allem, und dich das so geprägt hat.
Also das ist wirklich das Wichtigste, was ich in der Zeit gelernt habe. Und das Lernen hört für mich da nicht auf. Ne? Also das ist wirklich eine tägliche Praxis, weil auch ich werde enttäuscht, auch ich werde verletzt und mich trotz all dessen wieder für Vertrauen entscheiden. In mich, in andere Menschen und in das Leben. Und ich habe letzte Woche eine ganz, ganz enge Freundin verloren, und das hat mein Vertrauen ins Leben auf eine dermaßen harte Probe gestellt. Und ich hab mir ja wirklich die Frage gestellt, wie es mir in solchen Situationen trotzdem gelingt. Und ich will jetzt gar nicht von Glaube anfangen, aber ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass wir manche Dinge, die uns im Leben passieren, erst später verstehen können. Und nicht alles lässt sich gut begründen und nicht alles lässt sich positiv frame. Aber wir selbst haben in der Hand, welche Entscheidung wir im Leben treffen. Und wer sich für Vertrauen entscheidet, egal was ihm passiert ist, es kann der Verlust eines geliebten Menschen sein. Das kann sein, dass der Partner, die Partnerin fremd geht, dass man schwer von Freunden enttäuscht wird, dass man plötzlich gekündigt wird, dass man schwer krank wird, egal was. Vertrauen ist eine Entscheidung und Vertrauen hilft uns, mit uns selbst, mit anderen Menschen, aber auch mit dem Leben, eine gute Beziehung zu führen. Und gute Beziehungen sind nicht perfekt.
Ja, aber das bedarf ja, und ich meine, du bist das allerbeste Beispiel dafür, gerade in einem Fall wie in deinem, wo du diese schrecklichen Erlebnisse hattest, so viel Misstrauen und eben auch Missbrauch erlebt hast, bedarf es ja unfassbar viel Mut, diese Hürde zu gehen, also wieder zu vertrauen, mit der Gefahr, nicht erneut verletzt zu werden. Viele, viele sagen, ich vertraue nur noch mir selber, ich vertraue keinem anderen mehr und machen so irgendwie so zu, oder?
Es ist ein sehr einsames Leben, denn wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen andere, um glücklich zu sein. Wir brauchen diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Egal ob im Berufsleben, wo wir uns sicher und wertgeschätzt fühlen, oder gerade auch im Privaten. Und wer nicht vertraut, der verletzt sich selbst, weil er nimmt sich jede Chance auf echte Verbundenheit und Nähe. Und das ist, glaube ich, das, wenn wir dazu neigen, eher misstrauisch zu sein. Kann ich das total nachvollziehen. Und mir ging es ja selbst ganz, ganz lange so. Aber ich weiß eben auch, wofür es sich lohnt, anzutreten, wofür es sich lohnt, sich für Vertrauen zu entscheiden. Und ich merke noch heute, dass es, wenn es wirklich darum geht, Menschen sehr nah an mich ranzulassen, dass da durchaus der eine oder andere Kritiker in mir sich meldet und sagt, Moment, das geht hier aber eher zu schnell. Und das ist völlig okay, dass die da sind. Ja, die dürfen Teil meiner Fußballmannschaft sein, aber die kriegen nicht die Libero-Funktion, die stehen eher weiter hinten. Und die wertzuschätzen und mitzunehmen, weil auch die haben ihre Funktion und die hatten ihre Berechtigung, die haben mich ganz lange geschützt. Aber auch zu wissen, das sind die, mit der ich vielleicht in die Kreisklasse gekommen bin, das sind aber nicht die, mit denen ich aufsteige, weder in die erste, zweite Bundesliga noch in die Champions League.
Aber was sagst du denn einer guten Freundin, die bei dir heulend sitzt, der siebte Idiot in Folge hat sie gerade verlassen, ja? Dann kommt die zu dir und sagt, ja, du bist doch Vertrauensforscherin und du hast selber ehrlicherweise eine private, sehr emotionale Geschichte. Warum soll ich dem nächsten Typen wieder vertrauen?
Ich würde sie erstmal fragen, wie sie denn die Kandidaten ausgewählt hat. Denn wenn Menschen immer wieder die gleichen Typen anziehen, also Typen, Persönlichkeitstypen meine ich damit, egal ob Mann oder Frau oder divers, dann steckt dahinter sehr wahrscheinlich ein Muster. Und dieses Muster lohnt sich, angeguckt zu werden, weil immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, bringt einen nicht wirklich weiter. Und dann würde ich mit ihr mal genau schauen, ob die Art und Weise, wie sie diese, du sagtest, Männer ausgewählt hat, ob es da ein Muster gibt und wenn ja, welches und welche Eigenschaften die alle gemeinsam haben. Und mal schauen, wo es vielleicht so eine Person in ihrer Vergangenheit gab. Um einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen, so woher kommt das vielleicht? Woher kommt diese Attraktivität diesem bestimmten Typ Mensch entgegen? Und dann würde ich mit ihr schauen, abgesehen von dem, was sie sich bisher ausgesucht hat, von dem sie glaubt, dass sie es braucht, was oder von dem sie sich bisher das gewünscht hat, also jemand, der groß ist, schlank ist, gut aussieht, beruflich attraktiv, beruflich
erfolgreich.
Erfolgreich ist und körperlich vielleicht attraktiv, welche Dinge darüber hinaus sind vielleicht noch wichtig? Weil oftmals, wenn Menschen immer wieder in die gleichen ungünstigen Beziehungen geraten, hat das weniger mit dem Gegenüber zu tun. Der ist eigentlich nur die Projektionsfläche, um endlich die Lektion zu lernen, um frei zu sein.
Ist eine Technik, Vertrauen zu trainieren, sich an glückliche Momente zu erinnern?
Ja. Wenn es um Selbstvertrauen geht, also das Vertrauen in uns selbst, dass wir in der Lage sind, egal was da kommt, zu meistern, hilft es immer, sich realistische Ziele zu setzen und diese zu erreichen. Und diese glücklichen Momente können dann sein, ich habe dieses Ziel erreicht, weil uns das wieder vor Augen führt, Mensch, wir sind in der Lage, Dinge in unserem Leben zu beeinflussen und zwar in die Richtung, die wir uns selber vorstellen. Wenn es darum geht, das zwischenmenschliche Vertrauen zu stärken, dann ist es hilfreich, sich an die schönen Momente zu erinnern, die man mit anderen teilt. Das sind, ich sage immer, lasst uns Momente schaffen, an die wir uns später gerne erinnern. Weil selbst wenn Menschen vielleicht irgendwann nicht mehr in unserem Leben sind, egal aus welchem Grund, diese Momente bleiben und die Menschen leben ja in unseren Gedanken weiter. Und auch das hilft an der Stelle natürlich dann, sich an schöne Momente zu erinnern. Und wenn es um Vertrauen ins Leben geht, dann helfen alle Momente, die uns glücklich machen, uns in einen anderen Zustand zu versetzen. Die Psychologen sprechen an der Stelle vom State-Dependent Memory. Was insofern heißt, dass wir uns, wenn wir uns in einem bestimmten Zustand, in einem mentalen Zustand befinden, zum Beispiel wenn wir glücklich sind, dann fällt es uns viel leichter, uns an andere glückliche Momente zu erinnern, weil die gleichen Neuronen im Gehirn feuern. Was wiederum auch heißt, wenn wir uns in einem schlechten Zustand befinden, wenn wir traurig sind, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir wütend sind, wenn wir ärgerlich sind, dann erinnern wir uns vor allen Dingen an Momente, in denen wir uns in einem ähnlichen Zustand befunden haben. Deswegen wichtige Entscheidungen nie treffen, wenn wir besonders glücklich sind oder besonders unglücklich, sondern am besten so im Mittelfeld.
Ja, das ist ein guter Rat. Also da muss man in der Tat immer mal wieder so aufs eigene Thermometer mal gerade gucken, wo man sich gerade so befindet. Du hast unzählige, aber hunderte Interviews geführt mit ganz, ganz vielen Menschen. Mhm. Viele Geschichten, die dich, glaube ich, emotional auch nachhaltig sehr, sehr bewegt haben. Ich finde, eine Geschichte, die du auch immer wieder mal erzählt hast, ist die Geschichte von Frieda, einer Holocaust-Überlebenden, die du, glaube ich, in Australien getroffen hast, richtig?
Fast. Ich habe sie in Montreal getroffen, Frieda und Jeffrey, ein altes Ehepaar, Ende 70, die waren dort gerade auf, wie Jeffrey es nannte, ihrer letzten großen Reise. Die waren mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs und hatten in Montreal irgendwie über Umwege einen Stopp gemacht. Und ich bin Jeffrey begegnet in den Straßen und er hielt mich an und sagte, also alles auf Englisch natürlich, warum schleppst du bitte hier ein Stativ rum und so eine große Kamera? Ich habe alle Interviews mit Einverständnis der Interviewteilnehmer aufgenommen, um das später transkribieren zu können. Und dann habe ich ihm erzählt, ja, ich bin eine junge Frau, ich reise um die Welt, ich forsche nach Vertrauen und ich schreibe ein Buch darüber. Dann sagte er, ach, du musst meine Frau kennenlernen. Und sowas lässt man sich als Forscher natürlich nicht zweimal sagen. Und dann sitzen wir 5 Minuten später in einem sehr schönen kleinen Café. Ich baue noch die Kamera auf. Jeffrey sitzt neben Frieda. Und dann will ich halt loslegen, wie man das so macht. Ne, und möchte meine ersten Fragen stellen. Und dann dreht Frieda den Spieß um und sagt, Darling, glaubst du an Zufälle? Und ich so, Moment, ich dachte, ich stelle hier die Fragen. Und sie, ja, glaubst du an Zufälle? Ich so, ehrlich gesagt nicht, aber ich weiß nicht, was das mit unserem Thema jetzt zu tun hat. Und dann sagt sie, weißt du, ich auch nicht. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und ich bin Jüdin. Und als die Nazis dafür gesorgt haben, dass für uns kein Lebensraum mehr bleibt, sind wir erst nach Weißrussland geflohen und dann nach Australien, wo wir heute leben. Und ich habe mir geschworen, ich werde in meinem ganzen Leben nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden setzen oder mit einem Deutschen sprechen. Dafür habt ihr meiner Familie einfach zu viel Leid angetan. Und in dem Moment, ehrlich gesagt, ich habe mich noch nie so geschämt, aus Deutschland zu kommen, noch nie. Obwohl ich ja gar nichts dafür kann, was Generationen vor mir passiert ist. Und mir fehlten die Worte und dann stupste, weil mir liefen echt die Tränen, stupste Frieda Jeffrey so an und sagte, hier, gib mir meine Taschentücher. Und dann nahm sie eins raus, reicht es mir so über die Kamera hinweg und sagte, so Darling, jetzt trockne mal deine Tränen und jetzt machen wir das Interview. Okay. Und dann hat sie im Rahmen des Interviews echt einen Satz gesagt, der mich so geprägt hat. Vertrauen ist eine Entscheidung. Egal, was du im Leben erlebt hast, egal, was dir Menschen zugeführt haben, du hast die Macht und die Entscheidung, anderen Menschen Vertrauen zu schenken. Und du musst es nicht tun. Es ist deine Entscheidung. Aber wenn du es tust, wirst du Herzen für dich gewinnen. Und du wirst Menschen in dein Leben einladen, die all die Wunden heilen, die andere hinterlassen haben. Und das hat mich damals so gerührt, weil das war die allererste Reise. Also meine erste Reise von allen ging nach Kanada. Und das war in der allerersten Woche. Und das war noch so ein Zeitfenster, wo ich so zwischendurch dachte, boah, Eva, du hast wirklich hier alles aufgegeben, Job aufgegeben, Führungsposition aufgegeben, alle Möbel verkauft. War das klug? Und dann sitzt diese Frau vor mir mit dieser krassen Geschichte und sagt mir den vielleicht wichtigsten Satz, den ich in 350 Interviews gehört habe. Weil er eben auch mir geholfen hat, meine Geschichte anders zu betrachten.
Mhm. Toll, wirklich toll. Würdest du sagen, Vertrauen macht unser Leben wirklich in jeder Hinsicht besser?
Ja, das ist die Kurzantwort. Die längere, es kommt, also ich bin kein Freund von naivem Vertrauen, allem und jedem zu vertrauen. Ich bin ein sehr großer Freund davon, klug zu vertrauen. Das heißt, sich bewusst zu sein, woran erkenne ich eigentlich Menschen, denen ich guten Gewissens vertrauen kann und sehr wahrscheinlich nicht enttäuscht werde, und dort bewusst Vertrauen zu investieren. Denn wenn wir möchten, dass Menschen uns vertrauen, also dass so eine gute, stabile Beziehungsebene entsteht, dann ist der einfachste und schnellste Weg, das Vertrauen anderer zu gewinnen, immer es selbst zu verschenken. Weil wenn wir Vertrauen verschenken, entsteht ein Ungleichgewicht in unseren Beziehungen und unser Gegenüber möchte Vertrauen zurückschenken, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. In der Psychologie nennt man das auch das Gesetz der Reziprozität, also der Gegenseitigkeit. Und so entstehen eigentlich gute Beziehungen. Und egal, mit wem wir befreundet sind oder mit wem wir mal eine Partnerschaft eingehen, wenn wir genau hingucken, wie hat sich das angebahnt, dann waren das ja oftmals so viele kleine Vertrauensvorschüsse, die nicht enttäuscht wurden. Wo sich jemand wertschätzend verhalten hat, wo uns jemand genommen hat, wie wir sind, wo wir verletzlich sein durften, wo jemand diese Verletzlichkeit nicht ausgenutzt hat. Und wo wir uns dann in der Konsequenz einfach sicher und geborgen und wohlfühlen.
Ist das Buch, was du geschrieben hast, also Vertrauen kann jeder, das Rezeptbuch für ein erfülltes Leben, für Menschen, die gerade wenig Vertrauen haben in Beziehungen, ins Leben, in sich selber, ist es für Menschen, die eigentlich schon ganz gut wissen, wie es geht, um sich dann nochmal bestärkt zu bekommen? Weil wir wollen das Buch nämlich euch da draußen schenken. Schreibt mir gerne eine kleine Studiomail über radiobonn-rhein-sieg.de und unter allen gibt es da natürlich welche, weil es ist tatsächlich ein Rezeptbuch für ein erfülltes Leben. Aber für wen?
Tatsächlich für alle. Denn wenn ich den Titel heute neu schreiben würde, würde ich ihn etwas anders nennen. Ich würde es nennen, die Kunst, gute Beziehungen zu führen. Weil es geht nicht um Vertrauen an sich, sondern es geht um das, was uns Vertrauen schenkt. Und das sind gute, stabile, langfristige Beziehung zu anderen Menschen. Im Job ebenso wie im Privatleben. Und im Buch findet ihr natürlich auch Tipps und Elemente, was könnt ihr tun, wenn ihr Vertrauen verloren habt? Wie gestaltet ihr den Weg zurück? Ja, egal, ob es darum geht, ihr habt Vertrauen in jemand anderen verloren oder ihr habt jemanden enttäuscht, wirklich schwer enttäuscht, wie gewinnt ihr Vertrauen zurück? Grundsätzlich findet ihr aber vor allen Dingen spannende Geschichten aus aller Welt, aus den Ländern der Vertrauenschampions und von meinen Reisen, wie gute, vertrauensvolle Beziehungen international gelingen. Und manchmal sind es ja die spannenden und guten Geschichten, die wir hören müssen, um zu verstehen, ah, okay, darauf kommt es an. Weil auch Zahlen, Daten, Fakten und Studien findet ihr. Aber Zahlen, Daten, Fakten, die vergessen wir alle schnell wieder. Das, was uns wirklich berührt und was uns zum Umdenken einlädt, sind ja die guten Geschichten, die ins Herz gehen.
Und eine gute Geschichte, die ins Herz gegangen ist, ist, finde ich, dass du das Buch deiner Mama gewidmet hast. Warum?
Es wird doch heute emotionaler, als ich dachte. Ich habe 2016 meinen Job gekündigt und bin angefangen zu reisen. Und Anfang 2017 bekam meine Mutter die Diagnose Krebs mit dem klaren Hinweis, sie werden nicht mehr lange zu leben haben. Ich habe dann alle Reisen abgesagt und bin nach Hause gezogen, habe sie gepflegt und habe mich so um meinen Papa und meinen kleinen Bruder gekümmert. Und das war für mich alles eine Selbstverständlichkeit, weil Familie da einfach über alles geht. Und ich hatte das Buch eigentlich schon auf Eis gelegt. Ich hatte gedacht, naja, ganz ehrlich, ich kümmere mich jetzt hier und wir gucken mal, was danach so kommt. Und ich glaube, meine Mutter hat es gespürt. Sie hat in unserem allerletzten Gespräch, wo sie klar war, mir das Versprechen abgenommen, dieses Buch zu schreiben. Und ich habe mich sehr gezogen. Ich wollte, also ich kann nicht lügen.
Im letzten Gespräch, ja?
Im allerletzten. Und für mich war das nicht absehbar, aber heute rückblickend glaube ich, sie wusste das. Und sie hat mir das Versprechen abgenommen, dass ich dieses Buch zu Ende schreibe. Und ich glaube, das war das Schönste, was meine Mutter für mich tun konnte.
Am Ende eines jeden Interviews hast du immer gefragt, deine Gesprächspartner, was ist denn die eine Sache, die du anderen Menschen mitgeben würdest? Was ist sie denn bei dir?
Verschenke Zeit. Weil ganz häufig, und da nehme ich mich nicht aus, haben wir das Gefühl, dass wir zu wenig Zeit haben. Aber de facto hat jeder von uns 84.600 Sekunden am Tag. Und selbst wenn wir 8 Stunden schlafen, ist immer noch eine ganze Menge Zeit davon übrig. Und am Ende eines Lebens werden wir nicht auf das zurückblicken, in welcher Zeitung wir gestanden haben oder wie toll wir gearbeitet haben, wie viel Geld wir verdient haben, was für ein Auto vor der Tür stand, welche Uhr wir getragen haben, welche Handtasche wir getragen haben. Wir werden auf das zurückgucken, was unser Herz gefüllt hat, auf die schönen Momente mit Menschen, bei denen wir selbst sein dürfen. Auf die kleinen, wunderbaren Begegnungen auch im Alltag. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen achtsamer für diese Momente sind, für das kleine Wunder im Alltag, was uns tagtäglich begegnet, dann kann auch jeder, der heute hier zuhört, auf seine Frage, ich bin gespannt, was mir heute Schönes begegnet, am Ende des Tages eine Antwort finden.
Und ich sage ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit heute uns geschenkt hast. Eva Schulte aus dem Vertrauen kann jeder. Vielen Dank für ein tolles Gespräch und viele inspirierende Worte. Danke.
Es war mir eine Freude. Vielen Dank.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.